NDR Info. Themen des Tages.
Heute geht es bei uns um Geld, viel Geld. Der Haushaltsentwurf 2025 ist im Bundestag besprochen worden mit vielen Investitionsplänen. Was Finanzminister Klingbeil genau plant, das hören wir in der kommenden halben Stunde. Und Milliarden, die leider weg sind. Die waren heute auch Thema. In Berlin im Haushaltsausschuss wurde über die Maskenbeschaffung zu Corona-Zeiten gesprochen. Zum sogenannten Sudhof-Bericht wurde die Verfasserin befragt. Und heute schauen hoffentlich Milliarden, aber zumindest Millionen zu, wenn ab 18 Uhr die deutschen Fußballerinnen zum zweiten Mal bei der EM in der Schweiz antreten. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Am Haushalt. Da scheiterte im vergangenen November die Ampelregierung. Jetzt will es Schwarz-Rot besser machen. Es haben sich aber ja auch die Rahmenbedingungen geändert. Im Bundestag hat Finanzminister Klingbeil von der SPD die Finanzpläne des Bundes als Investition in die Zukunft Deutschlands verteidigt. Die Bundesregierung plant in diesem Jahr Rekordausgaben von 503 Milliarden Euro. Rund 80 Milliarden sollen über Kredite finanziert werden. Und dann kommt auch noch Geld aus schuldenfinanzierten Sondertöpfen dazu. Und wo genau soll investiert werden? Hans-Joachim Viehweger hat heute zugehört.
Investieren und Deutschland modernisieren, das ist die Hauptbotschaft, die Lars Klingbeil aussendet.
Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde.
Mehr als 115 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr in Investitionen fließen. Wobei der Finanzminister betont, dass es eben nicht nur um Zahlen geht, sondern darum,
dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird. Dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird. Dass auch im Dorf die Ladesäule für Elektromobilität ermöglicht wird, dass das Schwimmbad neue Duschen bekommt, dass die Schienen saniert, die Brücken stabilisiert und das Glasfaserkabel verlegt wird.
Das sei nur möglich, wenn man die Fesseln der Schuldenbremse, wie Klingbeil sagt, gelöst habe. Zuvor habe sich die Politik zwischen Ausgaben für die Bundeswehr oder Infrastruktur und Klimaschutz entscheiden müssen.
Ich sage hier sehr klar, alles ist notwendig. Und deswegen ist es richtig, dass wir in Infrastruktur und Sicherheit und damit die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investieren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Nach Ansicht der AfD ist die hohe Schuldenaufnahme jedoch nicht alternativlos. Der Haushaltspolitiker Michael Espendiller warnt:
Allein in diesem Jahr plant die schwarz-rote Bundesregierung in ihrem Haushalt mit neuen Schulden in Höhe von 143,1 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jeder vierte Euro, der aus diesem Bundeshaushalt verausgabt wird, aus neuen Schulden stammt. Also aus Geld, das wir gar nicht haben und dem auch keine Einnahmen gegenüberstehen. Seriös sieht anders aus, Herr Klingbeil.
Dass auch der Union nicht ganz wohl mit den vielen Schulden ist, wird bei Fraktionsvize Matthias Middelberg deutlich. Er spricht von einer großen Hypothek, die man als Regierung eingehe.
Wir haben uns durch diese Kreditaufnahmen auch Zeit gekauft. Und diese Zeit müssen wir jetzt nutzen, um die grundlegenden strukturellen Reformen in diesem Land bei Rente, bei Krankenversicherung, Bürgergeld und anderem wirklich anzugehen, um dieses Land wirklich wieder wachstumskräftig zu machen.
Vertreter von Grünen und Linken betonen, dass sie grundsätzlich keine Probleme mit der Rekordverschuldung haben, wohl aber mit der Verwendung der Milliarden. Von zusätzlichen Investitionen könne vielfach keine Rede sein, beklagt Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer.
Und an allen Ecken und Enden versuchen sie, bestehende Programme in die Sondervermögen zu verschieben, gerade beim Verkehr, damit im Haushalt Platz für Wahlgeschenke ohne Zukunftsrendite gemacht wird, damit sie Kitt anrühren können für ihre Koalition und leider nicht den Beton für die Brücken in unsere Zukunft.
Von Entlastungen würden vor allem Besserverdienende profitieren, so Schäfer. Dass es nun nicht zur versprochenen Stromsteuersenkung für alle kommt, thematisiert auch Dietmar Bartsch von der Linken.
Trotz Rekordschulden kassieren Sie die Wahlversprechen schneller, als Usain Bolt jemals über 100 Meter gelaufen ist.
Sowohl die Schulden als auch die Verteilung der Ausgaben werden in den kommenden Wochen den Haushaltsausschuss des Bundestags beschäftigen. Im September soll das mehr als 3000 Seiten umfassende Zahlenwerk dann endgültig beschlossen werden.
Ja, soweit eine Gesamtzusammenfassung aus dem Bundestag. Wir greifen jetzt ein Detail heraus und schauen auf den Verkehr, einen Schwerpunkt der neuen Bundesregierung. Sie investiert bis 2029 so viel wie noch nie in die marode Infrastruktur bei Bahn, Straßen und Brücken. Heißt, viel hilft viel oder ist es immer noch zu wenig? Benjamin Großkopf rechnet nach.
166 Milliarden Euro bis 2029 will die Bundesregierung in die Infrastruktur investieren, also in die Schiene, die Straßen und Wasserstraßen. Nach Worten des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder gibt es endlich finanziellen Spielraum und Planungssicherheit einerseits und viele Baustellen andererseits.
Jede Baustelle heißt zunächst einmal wieder Behinderung, Ärger, vielleicht auch Umleitung. Aber jede Baustelle heißt auch, danach wird es besser.
Finanziert wird dieser Weg vor allem über das Sondervermögen des Bundes, also über neue Schulden. Und schon jetzt sagt beispielsweise die Deutsche Bahn, die 107 Milliarden für Sanierung und Digitalisierung der Schiene bekommt, das ist nicht ausreichend. Die Opposition kritisierte die Planungen insgesamt. Für die AfD sprach ihr Verkehrspolitiker Wolfgang Wiele von einem großen Verschiebebahnhof. Die grünen Haushälterin Paula Pichotta bemängelte, dass aus dem Sondervermögen sowieso geplante Sanierungen anstatt zusätzlichem Ausbau finanziert würden, trotz anderslautender Zusagen. Und für die Linke kritisierte Haushälter Sascha Wagner falsche Prioritäten.
Milliardensummen fließen noch immer in umweltschädlichen Straßen, Neubau und Flugverkehr. Vielerorts fehlt hingegen das Geld für Busse, Bahn und Radwege. Auf den Straßen herrschen Stress, Stau und Lärm.
Der Bundestag berät in dieser Woche noch über die Etats aller Ministerien. Der Verkehrshaushalt ist durch das Sondervermögen deutlich höher als in den vergangenen Jahren.
Soweit der Blick also auf die Infrastruktur von Benjamin Großkopf. Und wir bleiben noch beim Thema Haushalt.
NDR Info. Die Meinung.
Von Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Er meint auch, der Haushalt 2025 kaufe auf jeden Fall Zeit.
Finanzminister Lars Klingbeil hat heute im Bundestag deutlich gemacht, worum es ihm mit seiner Haushaltspolitik geht. Der ewige Streit ums Geld birgt gesellschaftliches Konfliktpotenzial. Die Frage, wofür der Staat große Beträge investieren solle, ob in Bundeswehr oder Industrie, ob in die Verteidigung der Ukraine oder den Klimaschutz, diese Frage beantwortet Klingbeil so: Alles ist notwendig. Das kann man finden. Man muss für fehlende Prioritäten aber auch sehr viel Geld haben. Eigentlich hat der SPD-Finanzminister das nicht. Aber dank der deutlich gelockerten Schuldenregeln kann Klingbeil erstmal aus dem Vollen schöpfen. Alles sei schließlich notwendig. Der Bundeshaushalt 2025 hat große Spielräume durch immense neue Schulden. Allein im Kernhaushalt steigt die Neuverschuldung von 33 auf 82 Milliarden Euro gegenüber 2024. Dazu kommen 61 Milliarden Euro an Schulden aus den Sondertöpfen für Infrastruktur und Klima sowie die Bundeswehr. Natürlich verschaffen umfangreiche Kredite erstmal Luft, können auch helfen, gesellschaftliche Konflikte zu dämpfen. Doch Verteilungsfragen werden damit nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft verschoben. Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg hat es in der Bundestagsdebatte auf den Punkt gebracht: Die Koalition kauft sich mit dem Haushalt Zeit. Das Kalkül von Schwarz-Rot, das in der Haushaltspolitik vor allem sehr viel SPD-Handschrift trägt, könnte sogar aufgehen. Wenn ein Aufschwung spürbar wird, wenn die Schlaglöcher weniger werden und die Bahn pünktlicher fährt, dürfte das die Stimmung im Land verbessern. Wirtschaft ist eben auch Psychologie. Aber auf Dauer wird Schwarz-Rot nicht auf Pump leben können, muss die Koalition die drängenden Fragen beantworten. Wie bleiben die Sozialversicherungen, Rente, Pflege, Krankenkassen finanzierbar? Wie kommen mehr Bürgergeldempfänger in Arbeit? Wie kann die Verteidigung ohne immer neue Schulden finanziert werden? Dazu fehlen Schwarz-Rot bislang überzeugende Antworten. Klingbeils "Alles ist notwendig" lässt sich auf Dauer jedenfalls nicht bezahlen.
Die Meinung von Martin Polanski. Zu einem weiteren Milliardenfall. Die Sonderermittlerin Suthof hat das Krisenmanagement während der Corona-Pandemie untersucht, als Jens Spahn, damals Gesundheitsminister, viele Masken bestellt hatte. Heute hat sie nun erstmals selbst ausgesagt. Grundlage ist ihr Bericht, der den Abgeordneten zunächst nur mit geschwärzten Passagen vorgelegt wurde. Inzwischen kann man aber den ganzen Bericht im Internet nachlesen. Johannes Tuber fasst erstmal zusammen, was bisher bekannt ist.
Der Bericht ist 170 Seiten lang und gibt einen detaillierten Einblick in die umstrittene Maskenbeschaffung zu Beginn der Corona-Pandemie und vor allem in die Rolle des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn. Es geht um die Zeit kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020. Schutzmasken sind kaum zu bekommen, vor allem nicht die sicheren FFP2-Masken. Gesundheitsminister Spahn will das ändern und zwar möglichst schnell. Er schließt Lieferverträge ab ohne Bedarfsermittlung und Verhandlungen. Wer schnell Masken liefert, bekommt dafür einen Festpreis. 4,50 Euro pro FFP2-Maske. Beschaffungsfachleute aus der Bundeswehr und dem Innenministerium warnen vor dieser Methode. Spahn macht es trotzdem. Die Folge? Der Bund bekommt viel zu viele Masken. Das von Spahn beauftragte Logistikunternehmen Fiege mit Sitz in Münster, direkt neben Spahns Wahlkreis, kann die Menge nicht bewältigen. Bis Ende des vergangenen Jahres muss mehr als die Hälfte der beschafften Masken vernichtet werden. Außerdem laufen noch etwa 100 Klagen von Lieferanten, deren Masken nicht abgenommen wurden. Für den Staat entsteht ein Schaden in Milliardenhöhe.
Ja, und heute hat Margareta Suthoff erstmals im Ausschuss selbst Fragen beantwortet. Das Ganze wurde als Verschlusssache deklariert, heißt, es gibt keine Details, Einordnungen aber schon. Hier der Unionshaushaltspolitiker Christian Haase.
Da, wo sich nichts geändert hat, ist, dass die Verschwörungstheorien von Linken und Grünen heute Morgen keine neue Nahrung bekommen haben. Es geht nicht um irgendwelche Vorwürfe gegen ehemalige Minister. Also insofern, glaube ich, hat es in der Hinsicht keine neuen Erkenntnisse heute Morgen gegeben. Und es ist nach wie vor so, dass wir erleben, dass die Opposition gerade in einem Wettstreit ist. Wer ist hier die schrillste Opposition? Und das geht leider in einen tiefen Populismus. Das ist schade, weil wir sind an der Sache orientiert.
Verschwörung und Populismus, wie viel steckte da heute drin? Darüber habe ich mit der linken Haushaltspolitikerin Ines Schwertner gesprochen und sie gefragt, Sie waren ja heute mit dabei. Wie fällt jetzt Ihr Fazit aus?
Ja, also wenn Herr Haase da von Verschwörungsideologie spricht, wo es ja eigentlich nur um Aufklärung geht. Also im Prinzip haben wir jetzt das erste Mal überhaupt den Bericht ungeschwärzt vorgelegt bekommen, nur damit auch dann wieder das Ministerium den Bericht wieder einsackt. Also es gab natürlich keine Chance, die 170 Seiten wirklich zu lesen. Und wir haben die Zeit genutzt, um Frau Suthoff zu befragen. Und leider haben die 2 Stunden nicht mehr gereicht, weil wirklich noch so viele Fragen offen geblieben sind.
Jetzt gibt es da auf der einen Seite eben die Ermittlerin Suthoff, der ja auch schon im Vorfeld selbst vom Kanzler unterstellt wurde, sie hätte parteipolitisch motiviert gehandelt. Auf der anderen Seite der damalige Gesundheitsminister Spahn, jetziger Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Und der Haase hat gesagt, um den ging es gar nicht. Aber irgendwie das große Ganze, kann man das trennen?
Nein, ich glaube eben nicht, denn es geht ja auch eben um politische Verantwortung, um Aufklärung und darum jetzt auch Millionenschäden vom Bund abzuwenden. Und ich habe Frau Suthoff so erlebt, dass sie wirklich eine Bürokratin, eine Beamtin par excellence ist, der es um Aufklärung geht und auch um die Fakten geht. Während Jens Spahn ehrlicherweise sehr oft nur von seinen Erinnerungen oder seinen Gefühlen gesprochen hat. Und das ist aber nicht der Auftrag. Wir im Haushaltsausschuss fordern ja auch schon lange als Linke, dass es einen Untersuchungsausschuss geben muss, weil genau diese Faktenlage noch ungeklärt ist. Und ich finde, dass Frau Suthoff da erstmal einen guten Bericht vorgelegt hat, aber das kann nur der Anfang sein der Aufklärung.
Und ich habe es gerade angesprochen, sie ist ja durchaus auch direkt kritisiert worden von der Union, auch da vielleicht ohne Details zu nennen, Frau Schwertner. Aber haben Sie jetzt erlebt, dass die Sozialdemokraten sich auch ja schützend vor Suthoff gestellt haben?
Naja, ich glaube, dazu kann ich tatsächlich zum Einzelnen nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass insbesondere die CDU den Bericht und die Herstellung des Berichtes kritisiert, aber eben nicht die erschreckenden Fakten, die der Bericht zutage fördert. Und das, den Unterschied, ich glaube, den muss man schon mal klar vor Augen haben. Es geht ja auch darum, ob das Gesundheitsministerium bei zukünftigen Krisen besser handeln würde als Jens Spahn, der ja, das belegen ja auch die Berichte und das, was man auch einsehen kann, zunehmend eigenmächtig gehandelt hat und auch entgegen der Interessen und auch entgegen der Ratschläge von anderen Ministerien. Also niemals sollte ein Gesundheitsminister wieder so schnell, so eigenmächtig Millionen und Milliarden an Steuergeldern einfach verprassen können.
Ich frage auch deswegen, weil Sie fordern ja einen Untersuchungsausschuss. Auch die Grünen wollen das und es ist aber auch klar, dass es keine Mehrheit gibt, außer Sie würden die Beteiligung der AfD akzeptieren. Ich frage mich gerade, ob vielleicht ein paar SPDler jetzt doch noch umschwenken könnten.
Ja, wir bräuchten insgesamt 9 aufrechte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die zustimmen. Denn ich meine, es war ja Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der den Bericht beauftragt hat. Und ich denke, er hatte auch ein gewisses Interesse daran, diese Maskengeschäfte und auch die möglichen Netzwerke dahinter mit aufzudecken. Und der Bericht ist jetzt, wie gesagt, gerade mal der Anfang. Und ich glaube, auch die Sozialdemokraten sollten ein Interesse daran haben, dass das Ganze wirklich vollständig aufgeklärt wird, auch im Interesse ihres eigenen Ministeriums, das sie zumindest bis vor kurzem noch geführt haben.
Aber wir wissen auch, es haben sich Regierungskoalitionen jetzt geändert. SPD und Union arbeiten jetzt zusammen. Das macht es wahrscheinlich auch noch mal schwieriger. Frau Schwertner, aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Ende Juli soll es dann noch mal eine Befragung geben. Sie haben schon gesagt, heute hat die Zeit nicht gereicht.
Genau, es sind noch sehr viele Fragen offen geblieben. Wir haben dann beantragt, dass die Sitzung verlängert wird. Das wurde uns dann verwehrt. Und insofern haben wir beantragt, dass im Juli bei der nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses dann Frau Suthoff noch einmal erscheinen kann. Ich hoffe, dass sie dann auch noch aussagefähiger sein kann, dass wir auch noch mal mehr Zugang zu weiteren Dateien erhalten, die noch auf den Laufwerken des Gesundheitsministeriums schlummern und dass wir so auch dann einen Weg weiter zu einem Untersuchungsausschuss gehen können. Denn je mehr Hinweise es gibt, desto eher steigt meiner Meinung nach auch der Druck auf Jens Spahn, aber steigt auch der Druck auf CDU und SPD, sich diesem Untersuchungsausschuss im Sinne der Demokratie und auch der demokratischen Kontrolle auch anzuschließen.
Das haben Sie gerade ja auch schon gesagt, wichtig wäre auch eben der Blick nach vorne, also dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber was wäre Ihre weitere Forderung? Also die Milliarden, die ja jetzt offensichtlich durch diese Maskendeals flöten gegangen sind, die sind ja auch erstmal weg.
Die sind erstmal weg, aber es geht eben noch weiter um Schadensersatz, also um verschiedene Klagen von Unternehmen, die, obwohl sie beschädigte Masken, fehlerhafte Masken geliefert haben, jetzt immer noch Rückforderungen stellen können vom Bund. Und das heißt, tatsächlich geht es auch um die Aufklärung, auch um die Prozessführung jetzt gegen diese Unternehmen, dass wir Millionen Schäden vom Bund abwenden. Das ist das ganz Akute. Und ich finde, es braucht eben auch diese politische Aufarbeitung. Also wenn es sich bewahrheitet, dass es ein Netzwerk gab aus verschiedenen Firmen, die bevorzugt behandelt wurden vom Gesundheitsminister, dann muss das auch Konsequenzen haben. Dann kann jemand nicht Fraktionsvorsitzender der CDU bleiben.
Sagt die Linken-Vorsitzende Ines Schwertner. Und zum Schluss schauen wir noch auf die EU. Die hat auch in diesem Jahr bewertet, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den 27 Mitgliedsländern steht. Die Bilanz fällt auch in diesem Jahr kritisch aus. In vielen Ländern hat es leider Rückschritte gegeben. Bei Ungarn gibt es deutliche Mängel, aber auch in Deutschland gibt es Verbesserungswünsche. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Die EU-Kommission sieht das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht mit großer Sorge. Es müsse mehr Freiraum geben für zivilgesellschaftliche Organisationen. Auch steuerlich müssten sie gerechter behandelt werden. Hier habe die Bundesregierung Reformbedarf. Empfehlungen an den deutschen Gesetzgeber werden auch in anderen Bereichen ausgesprochen. Das Auskunftsrecht der Presse gegenüber Bundesbehörden müsse verbessert und der Zugang zu amtlichen Dokumenten vereinfacht werden. Bei der Gesetzgebung müsse stärker darauf geachtet werden, welche Interessengruppen wie Einfluss nehmen. Dies müsse in einem öffentlichen Register zur Erfassung von Lobbyarbeit dokumentiert werden. Auch die Überlastung der Justiz in Deutschland wird als mögliche Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland identifiziert. Das Justizsystem müsse personell und materiell besser ausgestattet werden. In dieser Hinsicht würden die europäischen Standards noch nicht überall eingehalten, sagt die EU-Kommission. Alle Mitgliedstaaten sollten die Berichte zur Rechtsstaatlichkeit annehmen und als Chance begreifen, denn sie stellen die objektive Bewertung der Lage in jedem einzelnen Land durch die Europäische Kommission dar, erklärte Michael McGrath, der irische EU-Kommissar für Demokratie und Justiz. Die Empfehlungen sollen in all diesen Ländern zu positiven Veränderungen führen und wir werden sie dabei unterstützen. Scharfe Kritik wird an den rechtsstaatlichen Verhältnissen in Ungarn geübt. In keinem der untersuchten Bereiche wurden irgendwelche Fortschritte dokumentiert. Vor allem bei der Bekämpfung der Korruption werden Defizite aufgeführt. Korruptionsfälle auf höchster politischer Ebene würden nur ungenügend verfolgt. Zivilgesellschaftliche Organisationen würden behindert, ihre Arbeitsfähigkeit durch Gesetze eingeschränkt, die mit europäischen Standards nicht übereinstimmten. Das Justizsystem entspreche ebenfalls nicht den Grundzügen rechtsstaatlicher Verhältnisse. Diese Bedenken mündeten bereits in ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 gegen Ungarn, das vom Europaparlament eingeleitet wurde. Urteile des Europäischen Gerichtshofes würden nicht eingehalten, obwohl Ungarn dazu verpflichtet sei.
At the same time, let's be clear.
Gleichzeitig sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass es in allen Mitgliedstaaten weiterhin Probleme gibt, wenn auch in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Ausmaß, warnte die finnische Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen. Zu diesen Problemen gehört mangelnde Fairness in der Justiz, schlechte Antikorruptionsregeln und der allgemeine Druck auf die Zivilgesellschaft.
and pressure on our civil society.
Der Rechtsstaatsbericht der EU-Kommission wird jährlich präsentiert und ist nach Ländern gegliedert. Er enthält auch Empfehlungen für die Regierungen und prüft, ob sie umgesetzt wurden.
Ein Bericht von Andreas Meyer-Feist. Und jetzt noch zum Sport in den Themen des Tages, denn in Kürze geht's ja los für das deutsche Team beim zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Kevin Poveska.
Genau, der Gegner, das sind die Damen aus Dänemark. Die DFB-Frauen, die haben das erste Spiel 2:0 gegen Polen gewonnen, Dänemark 0:1 gegen Schweden verloren. In Basel, wo es jetzt in gut 30 Minuten losgeht, ist jetzt meine Kollegin Tabea Kunze uns zugeschaltet. Tabea, wie ist die Stimmung beim deutschen Team vor dieser Partie?
Die Stimmung ist fokussiert, die Stimmung ist aber auch sehr, sehr motiviert, denn Julia Quinn ist auch heute allgegenwärtig, obwohl sie nicht spielen kann. Wir konnten gerade einen Blick in die deutsche Kabine werfen und da hängt das Trikot mit der Nummer 7 der verletzten Kapitänin. Also sie ist virtuell immer noch ein Teil dieses Teams und auch die deutschen Fans haben ein großes Banner hier gezeigt. Da stand drauf, gute Besserung Julia Quinn, und ich nehme das so wahr, dass ihre Teamkolleginnen heute angeführt von der neuen Kapitänin Janina Minge unbedingt zeigen wollen, ja, wir können auch ohne und vor allen Dingen für Julia Quinn heute hier ein tolles, erfolgreiches Spiel abliefern.
Du hast es gerade schon angesprochen, Julia Quinn kann nicht mitmachen. Wie ist die deutsche Mannschaft generell heute eingestellt, wenn man auf die Aufstellung blickt?
Es gibt tatsächlich nur diese eine Änderung. Carlotta Wamser, die junge Frau aus Leverkusen, die ersetzt Julia Quinn als Rechtsverteidigerin. Das war auch jetzt keine Überraschung. Und ansonsten belässt es der Bundestrainer bei genau der Startelf, die hier mit einem 2:0 gegen Polen ins Turnier gestartet ist.
Schauen wir noch einmal auf die Gegnerinnen, die Däninnen. Die sind ja heute im Zugzwang nach der Niederlage im ersten Spiel. Was traust du ihnen heute zu?
Ich traue ihnen zu, dass sie Deutschland vor größere Probleme stellen, als das die Polinnen getan haben. Das liegt zuallererst an Pernille Harder. Das ist die Ausnahmespielerin in der Offensive der Däninnen. Sie hat 3 Jahre in Wolfsburg gespielt. Daher kennt man sie auch noch im Norden. Mittlerweile ist sie beim FC Bayern fürs Toreschießen zuständig. Und was besonders interessant wird, ist dieses Duell Pernille Harder gegen Carlotta Wamser. Also die junge deutsche, unerfahrene Rechtsverteidigerin wird es mit einer Weltklasse-Stürmerin zu tun bekommen. Und das ist für mich eines der Schlüsselduelle dieses Spiels.
Vielen, vielen Dank für diese Einschätzungen, Tabea Kunze nach Basel. Und wir kommen einmal zum Radsport. Bei der Tour de France, dem wohl wichtigsten Fahrradrennen der Welt, ist vor wenigen Augenblicken die 4. Etappe zu Ende gegangen, in Rouen in der Normandie. Holger Gerska ist für uns vor Ort. Holger, wie ist es ausgegangen?
Der große Sieger hier in Rouen ist der Topfavorit dieser Tour de France. Tadej Pogacar revanchiert sich für seine Sprintniederlage gegen Mathieu van der Poel aus den Niederlanden und jubelt mal so richtig im Trikot des Weltmeisters über diesen Triumph hier in Rouen. Es war ein großer Schlagabtausch auf den letzten Kilometern. Es ging hier in Rouen mächtig nach oben. Da hatte Pogacar am Ende nur Jonas Vingegaard aus Dänemark im Schlepptau. Die beiden haben aber gegen den Rest nicht gemeinsame Sache gemacht. Die beiden, die in den vergangenen 5 Jahren die Tour de France dominiert haben. Pogacar 3-mal gewonnen, Vingegaard 2-mal. So kam zum Beispiel auch Mathieu van der Poel wieder mit heran. Der wurde letztlich Zweiter und der dritte Platz ging an Jonas Vingegaard. Und für die neue Gesamtwertung heißt das, dass Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel exakt zeitgleich sind. Und wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, dann entscheidet die Platzziffer. Und die müsste für Van der Poel sprechen. Das heißt, er wird sein gelbes Trikot erfolgreich verteidigt haben. Kurzer Blick noch auf den deutschen Hoffnungsträger, auf Florian Lippowitz. Der hatte diesmal nicht den Punch, um mit der allerersten Gruppe anzukommen. Er hat ein paar Sekunden verloren, um die 30 herum. So erst einmal die Handschätzung. Ein genaues Resultat gibt es noch nicht. Aber es bleibt auf jeden Fall im Vorderfeld dieser Tour de France mit dabei.
Holger Gerske zur Tour de France. Wir blicken noch einmal zum Tennis und zwar nach Wimbledon. Dort ist gerade die deutsche Laura Siegemund, die Weltranglisten 104. im Viertelfinale gegen die Weltranglisten erste Arina Sabalenka im Spiel. Ist im dritten Satz steht es aktuell 5:4 für Sabalenka. Die Deutsche kämpft also noch um den Einzug ins Halbfinale.
Und soweit der sportliche Überblick. Danke, Kevin Poveska. Und eine Vollreportage zur Begegnung in der Schweiz hören Sie hier auf NDR Info. Kurz vor 18 Uhr steigen wir ein.